X Plus.
Willkommen zur Hintergrundsendung X Plus auf Radio X. Heute mit mir, der Janina Lapart. Mitte Januar hat wieder ein Buchtag in der GGG Stadtbibliothek stattgefunden. Dann mit der Gefängnisseelsorgerin Dina Hess. Übrigens geht's die Reihe «Was liest du, wer bist du?» just seit 3 Jahren. Im Januar 2023 hat das erste Gespräch stattgefunden. Auf radiox.ch kannst du alle Talks nachhören. Jetzt aber zur heutigen Gesprächspartnerin Dina Hess, die als Gefängnisseelsorgerin im Basslergut, in der Untersuchungshaft und im Frauengefängnis Hindelbank arbeitet.
Radio X.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen beim Buchtag «Was liest du, wer bist du?» von der GGG Stadtbibliothek Basel. Mein Name ist Janina Labhardt und ich darf in der nächsten Stunde mit der Dina Hess über ein Buch reden, aber auch über dich, über dein Leben, das mich sehr interessiert. Herzlich willkommen, Dina Hess.
Danke vielmals.
Der Buchtag wird unterstützt vom Forum für Zeitfragen und von der Fachstelle für Gender und Bildung von der reformierten Kirche Basel-Land. Dina Hess, du hast eine Lieblingslektüre mitgebracht. Genau. Wir sind ja in dieser Buchreihe, in dieser Gesprächsreihe sehr viel gewöhnt. Also es hat schon Kunstbücher gegeben über den Maler Hodler, dann hat es auch schon ein Kochbuch gegeben und vor allem viele Romane sind besprochen worden, aber noch nie ein Kinderbuch. Wir schauen heute «Der Tod auf dem Apfelbaum» von der Katrin Scherer an. Wieso das Buch, Dina Hess?
Ich mache noch eine Ausbildung als Lehrperson und dort lese ich sehr viel Sachliteratur. Und in meinen Ferien lese ich dann eher vielleicht längere Magazinartikel und so. Und das ist «Der Tod auf dem Apfelbaum». Das Buch ist, steht aber schon lange bei mir im Büchergestell und das finde ich ein ganz schönes Buch, weil ich die Illustrationen zum einen, weil mich die sehr ansprechen und zum anderen aber auch, weil ich die Thematik eine wichtige Finge, so allgemein halt auch als Theologin irgendwo können, ja, über den Tod, über das Ende vom Leben können zu reden. Und ich finde, Katrin Scherer hat es in diesem Kinderbuch sehr schön dargestellt und die Geschichte ist schon sehr schön gemacht, ja.
Katrin Scherer ist sowohl Buchautorin, sie hat das Buch geschrieben, als auch illustriert, sie ist auch Künstlerin. Es ist 2015 erschienen im Atlantis Verlag und ist jetzt hier bereits in der 3. Auflage und eine 4. Auflage ist bereits vorgesehen. Es geht um den Tod. Es sucht nach Erklärungen, wieso der Tod eines Tages auftreten tut und quasi das Leben verschwinden lässt, aber in sehr kindlicher Perspektive, es erklärt das Leben und das Ableben von einem Fuchs. Wann ist dir das Buch zum ersten Mal so in die Hand geraten? Hast du es empfohlen bekommen oder hast du es entdeckt in einer Bibliothek oder in einem Buchladen?
Ich glaube, ich habe es in einem Buchladen gesehen, wo ich andere Bücher von Katrin Scherer gesucht habe. Und dann war das auch der gewesen und eben, es hat mich mehr vom Thema jetzt mich angesprochen und dann habe ich es geschaut. Ja, ich bin, glaube ich, auch recht so ein Mensch. Ich habe mich auch von Bildern so ein bisschen begeistert und dort haben mich Bilder sehr angesprochen auch gerade.
Und weil wir jetzt auch Radio machen und da keine Bilder können einfach so mit einem Kameraschwenk zeigen, magst du mal erklären, vielleicht kurz zusammenfassen, um was es im Buch geht und was man in den Illustrationen so entdecken kann? Dina Hess.
Genau, also es geht eben um den Fuchs und um seine Füchsin und es wird schon gesagt, die sind schon ein bisschen alt und die anderen Tiere im Wald, die haben keine Angst mehr vor ihnen. Und eigentlich ist sein Lieblingsessen sind die Äpfel von diesem Äpfelbaum und alle anderen Tiere sind immer schneller und fressen ihm die weg. Das sind dann die zwei Amseln zum Beispiel, die sich da genüsslich am Äpfel laben. Auf jeden Fall geht es so weiter und er hat schon langsam Hunger und aufs Mal kommt ihm eben ein Wiesel, geht ihm in die Falle, dem Fuchs. Aber es ist nicht irgendein Wiesel, das ist so ein verstrubbeltes, weisses Tierli, wo eben ein Zauberwiesel ist und wo sagt, dass er, der Fuchs, hat jetzt einen Wunsch frei. Und er sagt, da kannst du wirklich alles machen. Und er sagt nachher, dann möchte ich gerne, dass jeder, der auf den Apfelbaum geht, dass der dran bleibt kleben. Und das Wiesel wird dargestellt, das tut er da zaubern, das tut, es macht einen halben Blättertanz und wirbelt da umeinander. Und dann wird der Zauber Wahrheit und alle nächsten Tiere, die auf den Baum gehen, bleiben dran kleben. Das ist ein hübsches Bild, wo man eine Katze sieht, die ganz erschreckt. Die bleibt da dran kleben. Vögel, Eichhörnchen, Würmli. Die sind dann schrecklich rumjaulen und piepsen. Und der Fuchs tut die dann aber befreien. Und es spricht sich aber um im Wald, dass man nicht mehr auf den Apfelbaum soll. Und von dort an heisst der Fuchs und die Füchse sind natürlich einfach und freuen sich, gehen wieder über die Äpfel. Und dann erscheint eben der Tod. Und mir, ja, wahrscheinlich gefällt mir vor allem, wie der Tod, wie Katrin Scherer den Tod hat gemalt.
Wie sieht er aus?
Der sieht aus, als hätte er eine Art, wie ein Ganzkörperanzug.
Also ein Strampelanzug, ja, genau. Für Babys mit einer, genau, Kapuze. Ja.
Er wird also ganz eine Art wie harmlos, stellt sie ihn dar. Genau, und der Fuchs, jetzt merkt man ja vielleicht schon ein bisschen, was kommt. Der Fuchs sagt, nein, lass mich doch noch ein bisschen leben. Ich möchte wenigstens noch einen Apfel essen.
Also der Tod kommt eigentlich zum alten Fuchs, genau, um ihn zu holen. Ja. Der ist am Ende von seinem Leben.
Ja. Und dann bittet er eben der Tod, auf dem Apfelbaum für ihn noch einen Apfel zu pflücken. Der Tod steigt auf den Apfelbaum, pflückt den Apfel und der Zauber ist auch beim Tod, passiert auch beim Tod und eben im Kleben. Und der Tod, er hat so einen Halb, er lächelt so leicht und leicht vielleicht gleich auch ein bisschen erstaunt. Aber sie schreibt auch, der Fuchs, der freut sich, der wirft die Arme in die Höhe und sagt, ah, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen. Du bleibst für immer auf dem Apfelbaum kleben. Und ich werde immer, ich werde dich nie davon befreien.
Jetzt lebe ich auf immer und, ja, ewig. Nie und nimmer, immer und ewig.
Ja, und dann fing ich halt, wo sie schreibt, der Tod lächelt und wartet.
Der ist zeitlos.
Ja. Und der, ich finde eben, sie stellt ihn wie, sie stellt den Tod nicht als Bösewicht dar. Der wartet einfach so. Der wird nicht halt als wie etwas Schreckliches oder halt wie man sonst in einer Geschichte den Bösewicht würde dargestellt, sondern eigentlich ganz, ganz sanft.
Und nochmal ganz kurz zur Darstellung vom Tod. Es ist auch eine Fuchsfigur, gleich gross, sehr ein verschmitztes Gesicht in diesem weissen Strampelanzug und ist so wie ein bisschen durchsichtig. Selbst, ja, wenn er auf dem Ast sitzt, man sieht, mhm, so wie durch ihn durch.
Ja, genau. Dann freuen sich natürlich der Fuchs und die Füchsin. Die leben weiter, das Leben geht weiter. Für die, die haben jedes Jahr haben sie ihre Äpfel und freuen sich dran. Der Tod, der sitzt einfach auf dem Apfelbaum und wartet. Er wird dann von hinten einfach dargestellt, wie er dort hockt und halt eben wartet. Und da ist es ja so, eben, schon am Anfang des Buches heisst es eigentlich schon, der Fuchs und die Füchsin, sie sind schon ein bisschen alt. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo die Füchsin krank wird und stirbt. Und das ist auch ganz, ich finde, ein herzzerreissendes Bild. Er geht mit seiner Füchsin in den Armen zum Apfelbaum und sagt dem Tod, ja, aber du bist doch da, wieso ist meine Füchsin gestorben? Und der Tod sagt, ja, ich bin für dich gekommen. Alle die anderen Geschöpfe, alle die anderen Lebewesen, die haben ihren eigenen Tod und auch der kommt irgendeinmal. Und dann ist es so, wie es ist. Ja. Die Zeit vergeht weiter und der Fuchs fühlt sich langsam wie Freund im Wald, weil alle anderen Tiere, die kennt er nicht mehr. Alle anderen Tiere, die sterben auch und er gehört nie mehr dazu. Und Blätter heisst es, ja, die Blätter vom Apfelbaum, die verfärben sich. Es wird Frühling, es wird wieder Winter. Der Fuchs ist jetzt traurig. Er macht ganz so ein, ja, so ein traurig, verbittertes Gesicht. Währenddem, dass der Tod auf dem Apfelbaum so sein milde, leichte Lächeln hat und einfach immer noch da sitzt. Der sitzt und wartet. Und wo der Fuchs schwach wird und sie beschreibt ihn auch ganz, ja, so ein Leidsbild. Eben auf einem Auge ist er bling und er kann nicht mehr, er kann die Äpfel nicht mehr richtig schmecken, er schmeckt nicht mehr richtig die Blüten vom Baum. Und dann geht er an einem Morgen geht er zum Apfelbaum und sagt dem Tod, komm. Er tut quasi seinen Tod befreien. Und für den Tod ist keine Zeit verstrichen, für ihn gibt es weder Zeit noch Raum. Und so pflückt er noch einen Apfel, die beißen noch einmal zusammen in den Apfel und umarmen sich.
Und dabei wird der alte Fuchs ganz leicht, ja, wird beschrieben.
Ja.
Und er nickt und zusammen ziehen sie, ja, weg.
Und am Schluss sieht man eigentlich nur noch die Hüllen von denen. Die, ja. Das interessante Kostüm, das da der Tod anhat und am Fuchs seine Hüllen eigentlich.
Ja. Genau, der Kadaver, ja, unten an bis einen Äpfel sieht man. Mhm. Und interessanterweise so eine eigentlich eine gelbliche Fläche, mhm, und innen so Schattierungen, wo man nicht weiss, sind das Fuchs und Füchsin oder der Tod, mhm, und der Fuchs. Mhm. Irgendetwas verschwindet noch.
Ja.
So ein Hauch von einem Eindruck. Mhm. Merci vielmals, Dina Hess. Du hast das Buch wunderbar beschrieben. Es sollte so wie auf kindlicher Perspektive zeigen, wieso muss überhaupt der Tod eintreten? Wieso gibt's denn der Tod am Ende vom Leben? Wieso muss ein alter Körper, der eben schon blind ist und müde Knochen und taub und wirklich so am Lebensende und nicht mehr existieren, dass er dann auch wirklich den Tod holt und nickt und möchte gehen? Das ist so eine kindliche Beschreibung, wie vielleicht auch sinnsuchende Kinder vor 10 Jahren oder so einfach fragen, wieso ist meine Meersäule gestorben? Es ist doch erst 5 geworden und jetzt liegt es tot im Käfig oder so. Ist das eine mögliche Erklärung?
Ich glaube, es ist quasi halt wie, es sagt nur wie eine Art von Tod, und zwar halt der Tod nach einem langen Leben. Also, das ist eigentlich die Geschichte vom Buch. Also, der Fuchs ist alt geworden, seine Füchse sind auch. Es ist einfach diese Art von Tod. Und ich habe mir überlegt, ja, das widerspiegelt ganz viel, was ich selber habe erlebt. Mit meinen Grosseltern, meine beiden Grossmütter, meine beiden Grossväter. Wenn ich das Buch so lese, dann sehe ich sie wahrscheinlich dort hier drinnen. Und darum spricht es mich so an. Und es ist diese Art, eben, es ist nicht eine Erklärung für einen tragischen Todesfall oder für tragische Unfälle oder wo Leute sterben. Das ist es nicht.
Also deine Grosseltern, ja, sind auch alt geworden. Ja. Sie sind vielleicht sogar, genau, einsam gewesen, haben nicht mögen und haben, ja, dann eines Tages auch wollen gehen.
Ja, ja.
Mhm. Mhm. Ja. Ist eine mögliche Erklärung. Ich weiss einfach von Primarschülerinnen und Schülern, die aus den Nachrichten, von den Medien erfahren haben, was in Gromantana passiert ist, mhm, in der Silvesternacht, mhm, dass 40 Jugendliche gestorben sind, die, mhm, eigentlich nicht krank waren, die nicht, mhm, haben wollen sterben oder lebensmüde waren. Mhm. Gibt es denn eine mögliche Erklärung, das Kinder beizubringen? Oder helfen, erklären und verstehen und sich antasten?
Ich denke, das ist schon etwas, wo es quasi nicht eine gute Antwort drauf gibt. Also, eben, da kann man irgendwo graben, wieso das ist passiert, oder man kann irgendwie Ursachen suchen. Aber eine gute Antwort jetzt auf so tragische Todesfälle, finde ich, kann man nicht, und das macht das Buch nicht, oder?
Ja.
Ja.
Es ist eine ganz versöhnliche Art und Weise,
ja. Ja.
Dass,
ja,
das so der Zyklus vom Leben ist, wo einfach so eben dann auch eine Erlösung ist.
Ja, ja. Mhm. Ja, und nicht quasi, eben, es ist nicht irgendwie eine schreckliche etwas Schreckliches, was passiert und der Fuchs wird jetzt aus dem Leben gerissen. Eben gar nicht. Also er kann sich ja wie noch davon ziehen und tut der Tod wie, versucht er ja wie auszutricksen in dem Sinn. Und das ist bei allen anderen, eben bei so tragischen Fällen wie Grand Montana, das ist gar nicht das, was das Buch erzählt. Ja.
Du machst als nächste Ausbildung oder du bist angehende Primarlehrerin. Wie würdest du auf solche Fragen denn reagieren, wenn Kinder kommen und nach Erklärungen fragen?
Das ist nicht ganz über
Entschuldigung.
Genau, Sekundarlehrerin.
Ja, Sekundarlehrerin. Ja, also genau. Dann sind das 12- bis 14-Jährige.
Nein, sogar Oberstufe, also sogar 15- bis 20-Jährige.
Jugendliche.
Ja, ja, genau. Mhm. Mhm. Ja. Ja, dann, ich finde das in dem Sinn interessant, weil man auch mit jungen Leuten quasi selber halt über ihre Ansicht oder über das, was sie schon denken, was tot ist oder was dann passiert, kann darüber wirklich diskutieren. Ja. Mhm. Und dann Ansätze anschauen. Ich glaube, das Buch ist das einzige, wie für mich, was halt wie sagt, ja, es ist wie die Tatsache, dass es der Tod gibt. So. Ja.
Ich finde sehr schön das Vorwort von der Katrin Scherl. Es steht auf der ersten Seite. Menschen suchen immer nach Sicherheit, aber die einzige Sicherheit im Leben ist, dass wir sterben werden. Da könnte es doch hilfreich sein, das Leben aus der Perspektive dieser einen Sicherheit zu betrachten. Und das hat der Palliativmediziner gesagt, der Gian Domenico Borrasio.
Mhm. Mhm. Ja. Ich denke, das ist das, was sie hat, wie versucht zu darstellen, ja.
Du hast mir im Vorgespräch gesagt, der erste Eindruck vom Tod und von dem Verlust ist etwa mit 5 oder 6 Jahren hast du das gemacht, wo die Onkel gestorben ist. Ja. Was ist dir in Erinnerung geblieben? Was ist dort mal in deinem jungen Kopf oder deiner Hess vorgegangen?
Ich habe bis heute noch ein Bild, und zwar, wo man in die Aufbahrungshalle kommt und dort bin ich als Kind und neben mir merke ich ganz viel erwachsene, grosse Leute. Das ist irgendwie so wie das Gefühl, das ich habe. Ich bin wie eine Menschenmenge, die auf den Sarg zuläuft. Und vor mir ist mein Götti und der grennt, der brüllt.
Mhm. Ist er gleichaltriger gewesen, wie der Verstorbene?
Der war jünger gewesen. Ja, genau. Und das ist so das Bild. Und vielleicht auch das Bild nachher, wo man noch den aufgebahrt verstorbenen Onkel sieht, ja.
Und für dich war das ein grosser Schrecken gewesen, oder? Du hast dann vor allem deinen Götti gesehen, einen erwachsenen Mann, der heult. Was hat das denn bewirkt? Ist das eine Hilflosigkeit gewesen, oder?
Es war, glaube ich, einfach ganz etwas Fremdes gewesen. Ich glaube, als Kind dann habe ich wie die Erfahrung gemacht, dass nur Kinder rennen. Das ist etwas Kindliches. Und dort habe ich zuerst mal eine erwachsene Person. Ich glaube, das war auch wirklich das erste Mal, als ich eine erwachsene Person in dem Sinn auch live gesehen brüllen. Ja.
Und hast du dich an jemanden wenden können, an eine erwachsene Person, die dich geschützt hat oder dir geholfen hat oder erklärt hat oder tröstet hat?
Ich könnte nicht mehr genau sagen, was wir dann besprochen haben, aber ich bin eigentlich immer gut von meinen Eltern ist darüber geredet worden. Es ist vielleicht auch nicht mega ausbreitet worden und vielleicht konnte ich es gar noch nicht so einordnen als Kind, weil es halt einfach eine Person war, die vielleicht dann auch noch gar nicht so gut kennt. Also ich schon gewusst, wer das ist, ja. Aber ja, und man kann vielleicht noch gar nicht so einordnen, was es dann bedeutet. Er ist halt dann einfach wie weg, wie jemand, der halt weg ist, wo man sich verabschiedet hat, der Tür. Und dann geht irgendwie heim.
Ja. Aber du hast den toten Körper auch aufgebahrt gesehen.
Ja.
Erst einmal einen toten Körper gesehen.
Ja. Genau.
Mhm. Aufgewachsen bist du in einem evangelischen Elternhaus.
Methodistisch.
Methodistisch. Ja. Was ist methodistisch?
Ja. Genau. Das ist eine Kirche, die von anglikanischen Kirchen herkommt, also von England. So vom 18. Jahrhundert her, ja. Genau.
Und ich habe gelesen, dass du nicht in deiner frühen Kindheit getauft worden bist, sondern hast das erst nachgeholt, wo du dich für die Laufbahn als Pfarrerin entschieden hast.
Ja, genau.
Das Was ist das so. Für eine Erfahrung gewesen, das nachzuholen, wo andere Kinder vielleicht mit 1-2 Jahren erleben?
Es ist eben noch interessant, es ist nie so als etwas essentiell Wichtiges behandelt worden. Ohne die Kirche, interessanterweise. Und darum ist das mehr wie für mich als Theologin wie logisch gewesen, wenn ich jetzt in der Kirche stehe und das Kind wird taufen, dann ist das auch eine Art Aufnahme in die Gemeinschaft. Und dann sollte ich ja auch vielleicht doof sein. Genau, ja. Es war auch so ein kleiner pragmatischer Schritt gewesen, ja.
Und dann während deinem Studium hast du ein Jahr in Indien verbracht, um deine Masterarbeit über das Kastensystem in der Church of South India zu untersuchen. Jetzt müssen wir nicht deine ganze Masterarbeit aufrollen, aber was ist das für eine Erfahrung gewesen, ein Jahr in Indien und wissenschaftlich zu arbeiten?
Das war sehr, sehr prägend gewesen. Halt auch vor allem, weil ich mit allen anderen Studierenden auf dem Campus dort gelebt habe. Das war ein ganz schöner Campus. Bangalore, wird gesagt, ist Garden City. Es gibt sehr viele Bäume in dieser Stadt, was es nicht überall in indischen Grossstädten hat. Der Campus war sehr schön gewesen, und das Campusleben, das halt ganz, ganz anders ist als bei uns. Es ist sehr einfach. Eben, man duscht sich aus einem Köbel, man wäscht seine Kleider selber, auch irgendwie in einem Kessel halt. Ja, ein einfaches Leben und auch einfach mit den Studierenden zusammen mal ganz andere Perspektiven gesehen, auch gerade auf Theologie, auch auf solche Themen. Das habe ich sehr spannend gefunden. Weil ich auch gerne wollte wissen, wie leben oder wie sehen andere Leute das Christentum, die jetzt nicht so, sag jetzt mal, europäisch prägt sind. Sonst ist Theologie sehr, sogar vom deutschsprachigen Raum sehr prägt. Und mich jetzt interessiert, ja, wie ist das für Christinnen in einer anderen Weltgegend?
Ja. Und das Campusleben in Indien, ist das eine Art Kulturschock gewesen? Für die noch sehr jugendliche Dina Hess, die quasi dort hinkatapultiert worden ist und so. Ganz andere Umstände, eben duschen mit einem Wasserkessel und Kleider selber waschen. Ist das für dich irgendwie so ein starker Kontrast gewesen?
Ich bin vorher, vor dem Studium, bin ich schon mal gereist und dann bin ich schon mal zu Indien gewesen. Das heisst, so der Kulturschock ist dann schon mal passiert in dem Sinn, wenn man dem so sagen kann. Ich glaube, es war nochmal so für mich eine Zeit, in der ich wie gelernt habe, ja, jetzt schaust du für dich selber. Jetzt musst du für dich selber schauen, du musst dich durchfragen, wenn du irgendwo nicht weißt, wie es funktioniert. Und zu lernen, dass man ganz gut, dass man ganz gut in anderen Ländern oder in anderen Situationen, dass man ganz gut zu Schlag kommt. Das hat mir, glaube ich, ganz viel Selbstvertrauen auch gegeben. Ja. Darum würde ich auch sagen, es war so eine sehr gute Erfahrung gewesen. Nicht nur so im Sinn von, ich habe ganz viele Freunde gemacht. Anfangs Woche hat mir eine indische Kollegin geschrieben. Und das ist auch etwas sehr, sehr Schönes, was ich bis heute mittrage. Aber auch so, ja, ich glaube schon so wie der Schritt zu einer sehr, sehr eigenständigen Person.
Zieht sie nochmal zurück nach Indien? Hättest du Lust, nochmal eine Zeit lang zu leben?
Ja, unbedingt. Die Kollegin, die mir geschrieben hat, Anfang der Woche geschrieben, are you planning to visit India? Genau.
Und hast du schon geantwortet?
Ich habe gesagt, ja, ich wünschte, ich möchte einfach mehr Zeit, weil, wenn man halt jetzt hier engagiert ist und arbeitet, dann sind die Ferien halt auch irgendwann limitiert. Genau. Und ich möchte eigentlich wie viel Zeit können mitbringen, wenn ich wieder dorthin gehe. Ja.
Als Pfarrerin hast du nur ein knappes Jahr geschafft in Bethlehem im Kanton Bern und hast vor allem Beerdigungen geleitet. Jetzt schlagen wir quasi wieder den Bogen zum Tod. Wie war das gewesen? Wer hast du beerdigt und welche Trauergemeinschaften hast du begleitet? Sind denn das auch alte Menschen gewesen, die dann verstorben sind?
Ich habe dann in diesem Kirchgemeindegebiet hat es eben auch einige Seniorenheime oder Altersheime. Und darum hatte ich sicher dann auch relativ viele Beerdigungen gehabt und auch relativ viele ältere, betagte, hochbetagte Menschen. Es hat auch mal einen Fall gegeben von einer Frau, die war noch nicht so alt gewesen, die ist an Krebs gestorben. Ja, genau.
Denkst du an die Tätigkeit oft zurück, wie du es als Pfarrerin? Meistens hat man ja dann auch Tätigkeit mit Hochzeiten und Taufen und weitere Feste, eben vielleicht irgendwie Kirchgemeinde, Weihnachten miteinander zu feiern. Wärst du gern zurück in diesen Job?
Ja, ich has nicht ungern gemacht, auch wenn es eigentlich, ja, wenn's wie eine schwere, wenn es immer wie schwere Zeiten waren, aber halt besonders ja, für die Familien, die man dann begleitet. Für mich selber, ich habe es eben immer als Privileg angeschaut. Die Leute melden sich und erzählen, ja, vielleicht eben der Vater oder die Mutter sei verstorben oder ein Geschwister. Und dann macht man Termin ab und ich werde in eine Wohnung reinbeten und es wird von dem Leben von dieser Person erzählt oder von der ganzen Familie. Und ich darf das einfach alles wissen. Ich darf das einfach alles hören. Und das finde ich eigentlich ein grosses Privileg, Lebensgeschichten von Menschen dürfen zu kennen.
Also du wirst sofort einbezogen, sowohl in der Trauer, man zeigt ja. Dann einfach, wie man sich im Moment fühlt gegenüber der Pfarrerin. Und das war ein intimer Blick gewesen.
Ja, weil es natürlich auch immer Momente gibt, wo die Leute auch erzählen, weshalb vielleicht mit der verstorbenen Person, wenn es dort irgendwo hat, Uneinigkeiten gegeben oder Streitigkeiten hat gegeben. Ja. Und das, eben, das denke ich, ja, es wird ungern irgendwie erzählt, ja, vielleicht, ja, man hat irgendwie, ich weiss auch nicht, eben einen Bruder oder eine Schwester, wo man irgendwie irgendeine Diskussion hat oder wo man es gerade nicht so gut hat. Und dort haben die Leute wie Möglichkeit, alles auf den Tisch zu legen. Und ich glaube, in vielen Fällen schätzen das die Leute auch, dass sie halt das mal sagen können. Ja.
Und du hast dich in deiner Haut wohlgefühlt? Oder hättest du dich eigentlich entziehen wollen, ich habe mit dem mal nichts zu tun, ich bin ja nur eine Pfarrerin, die jetzt die Beerdigung leiten wird?
Nein, das gehört
wieder dazu. Hast du dich gerne dort reingeschickt?
Ja.
Mhm. Von 2014 bis 2021 hast du die Leitung vom Zentrum für Migrationskirche in Zürich übernommen und dort bist du mit anderen Kulturen und Sprachen in Kontakt gekommen und hast eine freiere kirchliche Struktur erfahren. Machen wir jetzt aber schnell einen Gump. Und zwar vor 5 Jahren hast du dann gewechselt zur Seelsorge im Straf- und Massnahmenvollzug, sowohl im Frauengefängnis Hindelbank im Kanton Bern, als auch im Basslergut, wo eine geschlossene Institution ist für Männer in der Vorbereitungs-, Ausschaffungs- sowie Durchsetzungshaft und für der Vollzug von der Freiheits- und Ersatzfreiheitsstrafe. Dort bist du Seelsorgerin auch noch im Untersuchungsgefängnis in Basel. Das stelle ich mir vor, es ist ein happiger Job. Wie ist dein Arbeitsalltag als Seelsorgerin von verschiedenen Gefängnissen?
Je nachdem, also natürlich ist es meistens ist es immer anders. Genau, jeden Tag, mindestens in Untersuchungshaft, gibt es natürlich fast jeden Tag neue Leute, die inhaftiert werden. Das muss nicht heissen, dass ich die Leute sehe. Die sind vielleicht, wenn das Zwangsmassnahmengericht den Fall anschaut, sind die vielleicht nach einem Tag schon wieder, können die schon wieder gehen. Sagt man an, der Fall hat sich nicht erhärtet oder die können einfach draussen auf ihre Verhandlung warten. Aber dort gibt es halt immer wieder Wechsel, aber auch dort gibt es Leute, die länger müssen warten, weil ihre Verhandlungen sind vielleicht komplizierter oder gehen länger, die Verfahren gehen länger. Auch dort sehe ich auch Leute manchmal über längere Zeiten. Ja, und ich bekomme Antragsformular, dort steht der Name drauf und ich suche die Person auf einer Station.
Also du hast einen Raum im Gefängnis, wo dann du an einem Tisch wartest und dann kommt die Person, die eben Seelsorge braucht und aufsucht, kommt dann in den Raum schwätzen.
Im Untersuchungsgefängnis nicht. Dort gehe ich selber auf die verschiedenen Stationen, wo die Leute untergebracht sind in den Zellen. Und im Besslergut, dort habe ich wie einen Raum. Dort bin ich im Besucherraum, wo in dieser Zeit kein Besuch stattfindet. Und dort kommen die Leute wie zu mir.
Und ja. Im Frauengefängnis Hindelbank?
Dort gehe ich auch auf die verschiedenen Wege. Dort gibt es wie Wohngemeinschaften.
Ja. Sind die drei Institutionen unterschiedlich ticken? Sind das sehr unterschiedliche Menschen? Klar, das eine ist ein Frauengefängnis, das andere für Männer. Aber ja, sind es ähnliche Anliegen, die die Insassen an die Ahnen bringen?
Nein, das hat natürlich eben mit den Haftarten zu tun, dass die ganz unterschiedlich sind. Eben die Untersuchungshaft, dort werden Leute von der Strasse, von der Polizei verhaftet. Und dann sind sie vielleicht ein paar Stunden im Polizeigefängnis, dann kommen sie ins Untersuchungsgefängnis. Sie sind vielleicht nicht länger da. Oder sie sind verhaftet und sie selber eine Art, man redet wie von einem Haftschock. Ja, ganz, ganz andere Umgebung. Vielleicht merkt man, ja, dass man jetzt nicht so schnell wieder raus kann. Ja, vielleicht wird es einem bewusst. Dort hat man eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten. Man kann natürlich nicht telefonieren. Und das ist im Strafvollzug ist das dann wieder anders. Dort ist das wieder lockerer. Dort sind vielfach, gibt's Urteile. Und dann ist es quasi einfach der Freiheitsentzug, der zum Ziehen kommt. Eben, dass die Leute nicht rausgehen dürfen.
Und wie geht's dir in deinem Arbeitsalltag? Wenn denn du ein Tagesprogramm siehst mit ein paar Anträgen, dass so und so viele Personen mit dir möchten reden, dann hast du Sessions von einer Stunde oder so eingeplant. Und dann nimmst du ganz viel Ballast auf und hörst zu oder kannst den Tipps geben. Oder was machst du gerade auch als Pfarrerin, den doch beten oder was machen die?
Das kommt ganz auf Personen drauf ab. Genau. Das, was die Leute sich vielleicht vorstellen, dass man als christliche Seelsorgerin ins Gefängnis geht und man kommt dann so mit der Bibel und sagt nachher, ja, ihr solltet jetzt ein besseres Leben haben. Also, so ist es natürlich nicht. Als Seelsorgende in solchen Institutionen sind wir unabhängig von Religion für die Leute da. Und wenn Leute natürlich religiöse Fragen haben, können sie die selbstverständlich stellen. Wenn sie ein Ritual möchten, wie ein Gebet, können sie das selbstverständlich mir sagen und dann kann ich das mit ihnen so machen.
Also ja. Du bist nicht nur für christliche Angelegenheiten Ansprechperson, sondern nein. Jemand, der eigentlich eine muslimisch orientierte Person gerne sprechen würde, würde ich dann genauso reden können?
Sie können sich natürlich bei mir melden und je nachdem, wenn jetzt jemand würde sagen, ich möchte jetzt unbedingt eine religiöse Person von meiner Religion, die Gemeinschaft gesehen, können sie es unter Umständen wie selber organisieren als Besuch. Oder dann können sie auch auf mich zukommen. Ja.
Vor einem Monat war es so Adventszeit, vor Weihnachtszeit. Ist das eine besonders harte Zeit für Insassen von Untersuchungsgefängnis und Besslergut und Hindelbank?
Ja, ich würde sagen, es ist eher eine angespannte Zeit. Ja. Weil natürlich, also ja, wenn man sieht, wie wir irgendwie die Adventszeit zelebrieren und uns schön machen. Und zum Beispiel im Untersuchungsgefängnis ist aus Sicherheitsgründen ist nicht viel erlaubt. Also es gibt einen Tannenbaum, einen künstlichen Tannenbaum, der dort ist. Und das ist halt alles. Oder? Und dann sind natürlich die Leute wären sehr gerne bei ihren Familien auch. Genau gleich wie ich mich freue auf irgendwie Familienfest, geht es den Leuten in ihrer Haft natürlich gleich. Und das sagen mir teilweise so Leute. Sie sagen dann, ah, ich bin froh, ist jetzt die Zeit vorbei.
Und was für Sorgen kommen an die Ahnen? Also was treibt die Insassinnen um, dass sie sagen, ich brauche jetzt eine Gefängnisseelsorgerin? ohne dass man jetzt den Datenschutz verletzen oder dass du indiskret dazu konkret nennst.
Das kann ganz verschieden sein. Es gibt auch Leute, die einfach gerne mit jemandem vielleicht reden, wo sie wissen, ja, das ist jetzt halt nicht ein anderer Insass oder eine andere Insassin. Eben, denen schenkt man vielleicht nicht sofort Vertrauen. Und das ist vielleicht das Gleiche, wie ich vorher gesagt habe, mit der Geschichte mit den Beerdigungen, wo man zur Familie geht. Und das ist ja das Schöne quasi, mir wird sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Und da gibt es ganz viele Leute, die glaub, denken, mit dieser Person kann man über alles reden. Und das ist ja auch der Sinn bei uns als Seelsorgende, wir sagen, es muss ja von den Personen kommen. Also Personen bringen ihre Anliegen. Wir bringen Zeit, wir hören zu, wir begleiten die Leute in den Fragen, die sie haben. Wir tun nicht irgendwie therapieren oder wollen irgendwie Fälle aufarbeiten oder solche Sachen gar nicht. Und das deklarieren wir auch so. Und da gibt es ganz verschiedene Themen. Von Leute, die Beziehungssachen ansprechen oder die halt mal wo über die Familie reden, über die Schwierigkeiten, die es halt gibt. Wenn man infaftiert ist, sieht man die Leute lange nicht oder hat nicht so gut Kontakt. Der Kontakt ist vielleicht weniger. Über die Umstände allgemein, was sie gerade beschäftigt oder was gerade nicht funktioniert. Ich würde sagen, es ist eine Stresssituation oder eine außergewöhnliche Situation. Und wir als Seelsorgende begleiten die Leute ein Stück weiter drin.
Und du kannst dich nicht vorbereiten für das Gespräch, du bekommst jetzt schon ein Thema oder ein Stichwort, sondern gehst ganz unvoreingenommen, eben entweder in den Raum oder du sitzt schon im Raum und die Person kommt rein. Und vor allem, was mich verstund, du weisst nicht, was für ein Delikt, was für ein Verbrechen begangen worden ist.
Nicht immer, genau. Entweder, weil es die Leute auch nicht sagen und das machen Seelsorgende verschieden, ich frage zumindest nicht und wir hätten teilweise auch Möglichkeiten, dass wir es nachschauen können, aber das mache ich auch nicht, weil ich finde, das ist in dem Moment nicht meine Aufgabe. Wenn es die Leute nicht selber bringen, das Thema, dann ist es in dem Moment nicht ihr Anliegen, über das zu reden, und dann rede ich über etwas anderes. Genau. Und dann können sie mir, die Leute, es ist noch interessant, eben, die Leute erzählen vielleicht auch Episoden wieder aus ihrem Leben. Und das, was ich dort geben kann, ist vielleicht ganz viel Anerkennung auch. Für Sachen, die die Leute finden aus ihrem Leben mal, das ist irgendwie wichtig gewesen, oder das ist etwas, oder etwas besonders Schweres. Und dann kann man das auch eine Art wie, kann man das mal entgegennehmen.
Genau. In unserem Vorgespräch hast du geschätzt, dass etwa 40% der Begegnungen sind eher schwierig für dich. Also gerade wenn es um Suchterkrankte geht oder psychisch Erkrankte, dann gibt es oft schwierige Situationen, richtig unangenehme Begegnungen hast du erst 4 oder 5 Mal gehabt. Hast du manchmal auch Angst, weil du nicht weißt, was für eine Persönlichkeit auf dich zukommt. Die sind dann zu zweit in diesem Raum. Und du weißt so wie nicht, in welche Richtung ein Gespräch geht.
Wenn jemand kommt, den ich noch nie gesehen habe, dann ist so Angst, würde ich dem nicht sagen. Aber quasi immer, wenn man mit jemandem Neues zu tun hat, ist es ja so ein bisschen, man weiss ja nicht, wie die Person ist. Und dann ist man vielleicht in einer gewissen Weise ein bisschen nervös. So würde ich sagen. Aber Angst eigentlich nicht. Nein.
Wie viel von diesen Sorgen nimmst du mit heim? Inwiefern belastet dich das dann auch auf der Heimfahrt, im Privaten oder während der Weihnachtstag? Da denkst du, wie gut sagst XY in der einsamen Zelle?
Ich habe das Gefühl, dass ich das, oder das ist so, dass ich das gut kann, stehen kann. Ich denke auch, weil ich sonst relativ viel nebendran noch habe. mit meiner Ausbildung. Vielfach arbeite ich noch etwas im Zug und dann sind Gedanken wieder an einem anderen Ort. Ich mache Sport zum Ausgleich, der mir hilft. Und sonst ist es eigentlich nicht so, dass ich finde, oh, das ist jetzt nicht gut. Ich glaube, wenn ich zu viel, würde ich immer müssen an Leute oder an Geschichten dran studieren, würde es ja mir am Schluss auch in dem Sinne nicht gut tun. Und das ist bis jetzt nicht der Fall. Ja.
Was man immer wieder in den Medien erfahren kann, sind zum Beispiel auch Hungerstreik oder Suizidversuche, Zellenbrand. Ja, das ist ja wohl viel mehr auf die Spitze vom Eisberg, aber es gibt ja immer ganz viel Konflikt. Also entweder Menschen allein in einer Isolation oder in Gemeinschaftszellen. Das ist erstmal eine schwierige Konstellation, wo dann du auch nur ein bisschen etwas mitbekommst.
Ich bin ja wirklich auch nicht jeden Tag dort und darum überkomme ich auch gar nicht eben all die Konflikte mit. Das ist so, für das bin ich halt zu wenig, ja, häufig dort. Also dann müsste man wie, ja, 100% an einem Ort sein, für das man auch mehr wird, vielleicht herausfinden, ja, wie ist so die Gruppendynamik oder, ja, wie geht es so den einzelnen Personen. Das ist auch immer relativ schwierig. Also ich finde das auch in den Gesprächen, ja, sagen die Leute viel oder es, Mama, es geht mir gut. Aber ja, was dahinter steht, weiss man gleich nicht genau. Ja.
Bist du schon an deine Grenzen gestossen oder überfordert gewesen im Gespräch und hast keine Antwort gewusst? Oder bist du grundsätzlich anderer Meinung gewesen und hast nicht gewusst, inwiefern du deine Meinung vielleicht auch kundtun sollst?
Wenn es ein Thema ist, wo ich denke, dass dort muss ich widersprechen, dann widerspreche ich auch. Ja, das ist vielleicht nicht so angenehm. Also das ist ja allgemein, wenn man jetzt eine Diskussion hat und nachher die andere Meinung hat. Aber das ist nicht unbedingt, dass das wie eine Grenze ist. Eben vielleicht eher, ja, wenn ich nichts weiss zu sagen, aber was natürlich schwieriger ist, man ist mit den Leuten zu schweigen.
Wieso ist das schwierig, mit den Leuten zu schweigen? Ist das eine Beklemmung?
Ja, in einer gewissen Weise schon. Ja. Weil man sich fest gewöhnt ist, auch schon im normalen Alltag, ist man schon immer gewöhnt. Man redet immer und redet immer. Und dann halt einmal auch vielleicht zu einer Aussage, ja, wo man eigentlich wie denkt, da kann ich jetzt gar nichts sagen. Ich kann nichts irgendwie sagen, was besser macht oder irgendwie so. Ja, das sage ich wie nichts, ja.
Welche Sprache redest du mit den Insassen in deinem Arbeitsalltag? Ich kann mir vorstellen, dass gerade im Basslergut gibt es mindestens zwei Handvoll Sprachen.
Ja, das gibt es eigentlich recht häufig. Ich rede Berndeutsch und Hochdeutsch und Französisch und Englisch. Und dann, das rede ich nicht fließend, aber das würde ich sagen, das verstehe ich so ein bisschen, ist Italienisch oder Spanisch. Das ist auch interessant. Da gibt es auch Leute, die mir ganze Geschichten erzählen und ich kann da nicht viel drauf eingehen. Und die Leute gehen nach einer Zeit und sie, glaube ganz glücklich, haben sie mir etwas erzählen können auf ihre Muttersprache. Und ich habe vielleicht nicht ganz alles verstanden, aber ich glaube gut gewesen, hat jemand zugelassen.
Und wieso beanspruchst du nicht einen Dolmetscher oder Dolmetscherin?
Das wäre wahrscheinlich nicht, das wäre nicht machbar in dieser Zeit, weil ich halt auch nicht weiss, wer da kommt. Also ich kann es fast nicht einschätzen. Ich könnte nicht einschätzen, heute brauche ich jetzt jemanden, der Spanisch übersetzt oder so. Ja.
Wie häufig tust du die christlichen Glauben dort einbeziehen und eben auch eine Erklärung in der Bibel suchen beispielsweise?
Wenn die Leute schon von sich aus sagen, wenn ich mir vorstelle, dann sage ich, ich bin die ökumenische Seelsorgerin, ich bin Pfarrerin, dann fragen die Leute, von welcher Kirche, und wenn es jetzt Leute sind, die selber christlich sind und vielleicht auch selber viel in die Kirche sind oder so, sind aufgewachsen, die sagen dann, ah ja, Frau Pfarrer und so. Sie geben wie selber wie Themen vor und der gehe ich wie mit. Und dort bringe ich dann auch irgendwie Beispiel. Genau, irgendwie. Biblische Geschichten machen gut Parallelen ziehen, manchmal zu biblischen Figuren. Aber das ist eigentlich wie, eben, es kommt auf die Leute drauf ab. Und wenn Leute sagen, ja, kein Interesse an Religion, dann sage ich, ja, das ist auch okay. Und dann werde ich sicher nicht bei dieser Person danach einen theologischen Abstecher machen, weil ich würde denken, ja, das muss ich jetzt noch sagen.
Und wie ist es für dich, wenn eine seelsuchende Person zum Beispiel sich auf den Koran möchte beziehen oder von einer anderen Religion irgendeinen Anhaltspunkt braucht, wo du nicht so daheim bist?
Ja, ich versuche mich so fest wie möglich auch für andere Religionsgemeinschaften dort mir Informationen zu holen oder mich zu bilden. Wenn ich Literatur suche zum Beispiel, dann frage ich quasi Kollegen aus anderen Religionsgemeinschaften oder Kolleginnen. Frage ich, hey, habt ihr ein Buch oder kannst du mir ein Buch empfehlen? Oder wenn ich allgemein eine Frage habe, wenn ich jetzt eine Frage habe zum Islam, würde ich einen Kollegen fragen, der in der Gefängnisseelsorge arbeitet und wo ich guten Kontakt habe.
Um den Bezug zum Buch wiederherzustellen, kannst du das Buch vielleicht auch in deinem Job quasi weiterempfehlen? Jemand, der irgendwie grundlegende Fragen zu Leben und Tod hat, könntest du das Buch dann auch näher bringen? Oder hast du schon mal?
Nein, habe ich bis jetzt noch nie. Aber es hat schon Leute gegeben, die auch mit Angehörigen sind, konfrontiert waren, mit älteren Teilen, die verstorben sind.
Während sie in Haft waren.
Ja, genau. Mhm. Ja. Und das ist natürlich auch ganz ein schwieriges Thema, ja. Es wird ganz viel geschaut, dass es möglich gemacht wird. Wenn natürlich eine Trauerfeier oder Beerdigung hier in der Schweiz stattfindet. Und wenn die Angehörigen im Ausland sind, dann ist natürlich, haben sie nicht eine Chance, um dorthin zu gehen. Das sind schwierige Zeiten, ja.
Dina Hess, wenn ich dich so höre, wie du eingebunden bist in drei verschiedenen Gefängnissen als Seelsorgerin, Unternehmen, aber auch noch die Ausbildung machst als Lehrperson, kannst du diesen sehr anspruchsvollen Beruf als Seelsorgerin weiterempfehlen und sagst, doch, das ist gerade für junge Leute auf der Suche nach einem richtigen Beruf verpasst, ist das empfehlenswert?
Ja, durchaus. Ich glaube, man muss ganz viel Interesse haben an ganz vielen verschiedenen Menschen. Man muss können mit auch schweren, sehr schweren Lebensgeschichten, sehr schweren Erlebnissen, man muss sich wie ja, wollen konfrontieren mit dem. Ja. Und das nachher quasi auch, eben, es ist, man muss nachher selber wie einen Umgang finden damit.
Also.
Und das denke ich, vielleicht nicht für alle etwas. Oder es gibt Leute, die sagen, ja, das könnte ich nicht. Und dort finde ich, ja, das müssen auch nicht. Das müssen auch nicht alle können. Es ist wie, ich glaube, das muss man wie rausfinden. Ja.
Also ganz plakativ gesagt, muss man so wie eine starke Hornhaut haben, dass man zwar bei Gesprächen dabei ist und auch mal eine Antwort hat, aber dann sich nicht irgendwie das mitnimmt in den Alltag, privat oder eben zum Beispiel so Ausgleich im Sport hat und dann das auf die Seite schieben kann.
Ja, würde ich sagen, ja.
Es lässt so tief blicken, dass du doch dich als Lehrperson ausbilden lässt. Bist du weiterhin auf der Suche nach neuen Themengebieten für dich persönlich als Beschäftigung oder so als grosse Phase von einem Lebensabschnitt?
Ja, Und eigentlich, weil ich mein eigenes Gebiet, also Theologie oder Religion an und für sich, weil ich das so etwas Spannendes finde. Und ich finde es eigentlich spannend, das auch weiterzugeben. Wo gerade eben mit jungen Leuten. Ich bin, glaube ich, selber von meinem Religionslehrer dann im Gymnasium bin ich für Indien begeistert worden.
Er hat dich quasi angesteckt in einer Faszination.
Ja, genau, könnte man so sagen, ja. Und das finde ich eigentlich etwas Schönes, wenn man jungen Leuten etwas weitergeben kann.
So richtig fördern kann.
Ja.
Ja, und eine Person ganz fest weckt in einem Interesse.
Ja. Ja.
Und könntest du dir vorstellen, dass du so von deinen unterschiedlichen Lebensstationen dann Sachen mitnimmst ins Klassenzimmer und einmal erzählst von einer Begegnung im Basslergut, dann ein anderes Mal von einer Beerdigung, die du geleitet hast, oder von Indien?
Ja, sicher. Das sind ja Erfahrungen, wo ich denke, wo man gut kann irgendwo teilen kann. Ja. Und wo mich auch selber geprägt haben.
Ganz herzlichen Dank, Dina Hess, für das Gespräch. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für Ihr Kommen und für Ihr Interesse und einen schönen Abend.
Radio X.
Das ist das Gespräch mit der Dina Hess, das am 15. Januar im GGG Schmiedehof stattgefunden hat. Am Mittwoch, 4. Februar, am 6. gibt es den nächsten Talk, dann mit dem Schlagersänger Vincent Gross und mir, der Janina Lapart, als Gesprächsleiterin. Weil die GGG zu diesem Gast viel Publikum erwartet, gibt es einen Ticketvorverkauf auf der GGG-Website. Die Oberkasse ist aber auch offen im Schmiedehof im 3. Stock. Für Radio X, Janina Lapart.
X Plus. Geschichten mit Tiefgang.